Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Unser Thema heute: Behinderte Kinder gibt es nicht. Mein Name ist Gabi Fröhlich und ich freue mich über jeden, der hier mit dabei ist. Am Samstag ist in Rüdesheim die Ökumenische Woche für das Leben eröffnet worden. Ein letztes Mal in dieser Form, weil die evangelische Kirche aus dem Projekt aussteigt. Was das bedeutet, ist ein Thema für andere Sendungen. Wir bei Radio Horeb jedenfalls begleiten diese Woche wieder intensiv mit diversen Themen rund um Lebensschutz. Jetzt hier, indem wir das diesjährige Motto in den Blick nehmen, das da lautet: Generation Z, Zukunft, gemeinsam, verschieden, gut. Es geht um die Lebenswirklichkeiten junger Menschen mit Behinderungen. Mit diesen Lebenswirklichkeiten kennt sich unser Gast seit vielen Jahrzehnten bestens aus. Und was sie da erlebt, das lässt sie auch im offiziellen Ruhestandsalter nicht zur Ruhe kommen. Und so begrüße ich uns aus ihrer Heimat Hamburg zugeschaltet die Hirnforscherin, Psychologin, Pädagogin und vielfache Autorin Dr. Christel Manske. Herzlich willkommen, Frau Dr. Manske, hier in der Lebenshilfe.
Ja, guten Morgen.
Frau Dr. Manske, Sie beschäftigen sich seit mehr als 40 Jahren mit den besonderen Bedürfnissen von Kindern mit Down-Syndrom, aus dem autistischen Spektrum und vielen anderen Besonderheiten, die wir generell in der Gesellschaft als geistig behindert bezeichnen. Sie jedoch sagen, behinderte Kinder gibt es nicht. Warum?
Ja, das ist ein langer Weg der Erkenntnis. Ich hatte das große Glück, vor 40 Jahren von Professor Kolb den Ratschlag zu bekommen, das Buch von Kussmann Handlung und Bewusstsein zu lesen. Und das war ein Buch über die russische Lernpsychologie. Und da habe ich zum ersten Mal lesen können, dass das Lernen, also und die Fähigkeiten zu lernen, zu denken, nicht angeboren sind, sondern dass sich diese höheren psychischen funktionellen Systeme nur entwickeln im adäquaten Dialog, im adäquaten Umgang miteinander. Und das bedeutete natürlich für uns zu überlegen, ja, was müssen wir dann als Lehrer machen? Denn in der Zeit habe ich im Münchner Hasenbergl gearbeitet. Das ist ein Notunterkunftsgebiet mit vielen Problemen in der Schule. Und die Hälfte der Schulen dort waren Sonderschulen. Die Kinder schafften den Unterrichtsanforderungen in der Regelschule nicht. So, und da war jetzt für mich interessant, wie findet das Lernen denn statt? Und es war, wirklich der Anfang einer selbstbewussten Pädagogik, als ich las, also dass es möglich ist, diese funktionellen Systeme, das Denken, das Wahrnehmen, das Erinnern im Unterricht wirklich also den Kindern zu ermöglichen, diese funktionellen Systeme zu entwickeln. So, und das heißt, also Begabung ist nicht angeboren. Das gilt jetzt für jedes Kind. Und die Frage ist jetzt natürlich, wieso scheitern einige Kinder und wieso scheitern andere nicht? Und das hängt natürlich von den Besonderheiten ab. Also zum Beispiel ein blindes Kind kann nicht sehen, aber wenn es die Brailleschrift bekommt, dann kann es lesen lernen. Es liest dann mit den Fingern. Oder ein taubes Kind kann nicht hören. Und dann bedeutet das, dass wir nicht mit dem Kind sprechen, sondern dass es unsere Sprache, die Gebärden nämlich, versteht und mit den Händen uns hört. So, und jetzt ist eben diese Frage, was ist bei geistig behinderten Kindern? Was ist zu tun? Ja, und da habe ich dann auch in der Zeit diesen wunderbaren Aufsatz von Vygotsky, der heute als der bedeutendste Psychologe wirklich weltweit anerkannt wird, also seine Überlegungen, also die kreisen im Moment, kann man sagen, um den ganzen Erdball, und zwar bekannt ist besonders der Begriff die Zone der nächsten Entwicklung. Die Zone der nächsten Entwicklung, das bedeutet, wie muss ein Lehrer den Unterricht gestalten, dass das Kind wirklich lernt. Er ist der Überzeugung, nur der gute Unterricht läuft der Entwicklung voraus. Und diese sensitiven Phasen, die ein Kind hat, die müssen als Ausgangspunkt des Unterrichts genommen werden. Und die hat auch Maria Montessori schon entdeckt. Aber nicht so, also genau beschrieben, wie Vygotsky das gemacht hat. Ja, und das bedeutet jetzt für mich, welchen Unterricht braucht ein geistig behindertes Kind? Und ich war vor 40 Jahren, hatte ich einen Vortrag in Italien gehalten. Ja, und da habe ich zum ersten Mal erfahren, dass dort Kinder mit Down-Syndrom ein Abitur machen. 28 Kinder machten Abitur. Und da habe ich gedacht, das kann es überhaupt nicht geben. Denn davon hatte ich in Deutschland überhaupt noch nichts gehört. Aber zu der Zeit war in Italien, also dieses Denken der kulturhistorischen Schule, die Vygotsky begründet hat, also sehr verbreitet. Die Lehrer kannten dieses Denken und haben auch dementsprechend gearbeitet. So, und dann habe ich mich selbstständig gemacht, also vor 30 Jahren, und wollte diese Forschung hier auch in meiner Praxis beginnen. Ja, und dann habe ich jetzt vor allen Dingen zunehmend die Kinder mit Down-Syndrom, weil sich das herumgesprochen hat. Wir fangen hier tatsächlich an, mit den zweijährigen Kindern zu lesen. Und das, was natürlich alle erstaunt. Warum haben diese Kinder so eine große Freude daran zu lesen? Ich habe in diesen 30 Jahren nicht ein einziges Kind erlebt, das mit 2, 3 Jahren, natürlich kommen sie manchmal später, die meisten kommen sogar erst mit 4, 5, das ist dann schon fast ein bisschen zu spät, also mit den Kindern mit dieser Begeisterung lesen zu wollen, weil die Kinder, alle Kinder, haben die innere Tendenz, den inneren Wunsch, zu kommunizieren, lautsprachlich zu kommunizieren. Und die Frage ist jetzt bei Kindern mit Down-Syndrom, die ja als geistig behindert bezeichnet werden, wo liegt das Problem? Und sie haben, der ganze Sprechapparat ist hypoton im Vergleich zu den anderen Kindern.
Das heißt, vielleicht ganz kurz sagen, hypoton heißt?
Probleme. Also ja, die Muskulatur ist etwas schwach, des gesamten Sprechapparats, jetzt der Zunge, der Lippen und so weiter. So, und jetzt können Sie ganze Wörter nicht nachsprechen mit 1,5 Jahren, mit 2 Jahren, wie andere Kinder. Und das macht Sie natürlich, wie soll ich sagen, unsicher. Sie möchten sprechen. Der passive Wortschatz ist genau so ausgebildet wie bei den anderen Kindern. Aber sie können nicht laut nachsprechen. Und wenn man das jetzt als geistige Behinderung definiert, dann macht man den größten Fehler überhaupt. Unsere Aufgabe war das jetzt. Was können wir tun? Wie können wir den Kindern helfen, mit diesem Problem, das sie haben, fertig zu werden? Und da hat mir zum Beispiel Josephine, die war damals 3, 4 Jahre alt, geholfen. Ich hatte die Bildkarten mit den sinngebenden Lauten, zum Beispiel ein Mann isst das Eis und der sagt M. Und dann ist eine Sprechblase auf der Bildkarte mit dem M. Und Frau geht zum Arzt und er sagt, also sag A. Und bei der Sprechblase ist jetzt dieser Buchstabe A. Und nun müssen Sie sich vorstellen, das kleine Mädchen mit Down-Syndrom, 3, 4 Jahre alt, schaut diese Karten an. Ich hatte die zurechtgelegt für die Kinder, die in die Schule kommen. So, nimmt sich die, holt sich von selbst den Korb mit diesen großen Holzbuchstaben, legt das A auf die Bildkarte, wo die Frau A sagt, und das M auf die Bildkarte, wo der Mann M sagt. Ja, und jetzt sitzt sie da und sagt dann ganz zu sich alleine, M, der Mann M sagt, M, oder A. Und dann habe ich gedacht, das kann jetzt nicht sein. Sie wollte unbedingt diese Bildkarten. Und innerhalb von 2 Wochen habe ich dann ihr den Rest der Bildkarten gezeigt, konnte sie sämtliche Buchstaben. Und da habe ich gewusst, wenn sie von sich alleine das macht, dann mache ich das jetzt mit allen anderen Kindern auch. Ja, und das hat dazu geführt, dass die Kinder, die hier in die Praxis kommen und jetzt auch also viele Kinder, die nicht in die Praxis kommen, die nur nach dieser inklusiven Lesefibel mit dem inklusiven Schreibbuch, also mit den Eltern alleine arbeiten, ja, die lernen jetzt also ab dem zweiten, dritten Jahr lesen und sie entwickeln während der sensitiven Phase der Sprache, der Lautsprache, lernen sie das laute, regelrechte Sprechen. Und das ist natürlich also so eine große Hoffnung für die Eltern, wenn sie sehen, mein Kind spricht regelrecht und ist nicht geistig behindert. Frau Zentomo, die hat ja auch eine kleine Tochter, die nie hier in der Praxis war, die danach gelernt hat und die war jetzt auch bei diesem Sender, hat das einmal vorgestellt.
Genau, sie hat vor einem Jahr, am 21. März, können Sie nachhören mit dem konkreten Beispiel in unserer Mediathek, ich kann viel mehr als ihr denkt, das verborgene Potenzial von Kindern mit Behinderung mit Frau Centomo. Frau Centomo hat im Herbst dann auch nochmal ihre ganz persönliche Geschichte ein zweites Mal ausführlich erzählt, auch in der Lebenshilfe, also gerne bei uns in der Mediathek nachschauen. Aber Sie haben gesagt, Frau Dr. Manske, Sie sind da, also Sie haben diese Praxis, die Sie haben. Sie haben ein Institut für die Entwicklung funktioneller Hirnsysteme entwickelt, das Christel-Manske-Institut.
Ja.
Und Sie haben die Praxis, in der Sie mit Kindern arbeiten, die eben in der Schule scheitern oder überhaupt gar nicht erst ins Schulsystem vorgelassen werden, weil man sagt, die sind geistig behindert, die können das nicht. Sie haben auch ganz viele Bücher geschrieben, wie kommt das Denken in den Kopf oder schlechte Schüler gibt es nicht. Viele, viele verschiedene Bücher. Aber am Anfang, das finde ich jetzt ganz spannend von Ihr Durchbruch war eben diese Begegnung mit dieser kleinen Josephine.
Sie war der Anfang, das stimmt.
Und das heißt, das war für Sie so der Aha-Effekt, das Kind, das kann vielleicht nicht reden, weil eben dieser Muskeltonus im Mund nicht gut entwickelt ist, aber verstehen tut sie das ja. Sie kann ja die ganzen Dinge, die man zum Lesen braucht, eigentlich. Das heißt, was Sie dann machen, verstehe ich das richtig, Frau Manske, in Ihrer Praxis, machen Sie sowas wie so ein Fitnesstraining für die Mundmuskulatur?
Nein, es ist so, wenn die Kinder die Babysprache kultiviert, denn das, also wenn man sie babbeln lässt als Babys, ja, dann können sie zum Beispiel die einzelnen Laute können sie dann sprechen. Die einzelnen Laute können sie. Die können und so weiter. Aber sie können zum Beispiel M sagen, sie können A sagen, aber sie können nicht so wie andere Kinder sofort dann Mama sagen. Das können sie nicht. So, und dafür haben wir jetzt diese ontogenetische Didaktik, die also alle psychologischen Entwicklungsstufen in einer Unterrichtsstunde durchlaufen. So, und jetzt machen wir Muskeltraining, Stufe Säugling. Wir fangen jede Stunde an mit Essen. Und dann wird zum Beispiel durch das Kauen, durch das Schmatzen, durch das Ablecken, durch das Beißen und so, das Broca-Zentrum innerviert. So, und alle Kinder auf dieser Welt können gemeinsam essen. Nicht auch ein spastisch gelähmtes, auch, also wir, jedes Kind ist in der Lage, diese psychologische Lernstufe zu verwirklichen. So, und jetzt, es gibt ja schon Lehrer, die zum Beispiel mit dieser Didaktik arbeiten. Jetzt wird, also alle essen ein bisschen. Die Eltern geben was mit, der Lehrer bringt selbst ein paar Äpfel mit. Das ist dann also unterschiedlich. So, und jetzt kommt die Stufe Kleinkind. Jetzt, nachdem sie geschmeckt haben, Kleinkinder sind jetzt ab dem ersten bis dritten Lebensjahr Kinder, die sich die Welt der Objekte aneignen und zwar dabei ihre fünf Sinne ausbilden. Jetzt haben sie den Apfel, haben sie jetzt geschmeckt und mit Lust gegessen. Diese Bezeichnung Apfel speichern sie sofort im passiven Wernicke-Zentrum. Aber jetzt kommt es darauf an, dass sie auch irgendwann das Wort laut sprechen lernen. So, jetzt werden die Sinne also ausgebildet. Wie sieht der Apfel aus? Ach, so rot, gelb, grün. Wie fühlt er sich an? Also glatt, ja, rund. Und wie riecht er? Oh, frisch. Und wie schmeckt er? Oh, süß und so weiter. Oh, ich höre auch das Knacken, wenn ich reinbeiße. So, und dieses Bewusstsein, diese Erfahrung, wird jetzt, und das ist der entscheidende Augenblick, mit einem Wort bezeichnet, nämlich mit dem Buchstaben M. Und der Buchstabe M ist jetzt kein sinnloser Buchstabe mehr, sondern er wird zu einem Lautwort, weil dieses Wort bezeichnet diese Erfahrung. Und weil es ein Wort ist, wird die bezeichnete Erfahrung im Gehirn sofort gespeichert, und zwar immer die Einheit von Erfahrung und Bezeichnung mit einem Wort gibt Sinn. Und jetzt wird ein stabiles, funktionelles System in dem Augenblick aufgebaut. Und darum brauchen wir für das Erlernen der Buchstaben maximal 10 Minuten. Maximal. Nochmal, wie hört sich das an? Sprich mal, wir alle sprechen jetzt alle sprechen Und jetzt kommt der nächste entscheidende Augenblick. Wie wird jetzt daraus Sprache? Jetzt kommt die nächste Stufe der Entwicklung in der Ontogenese, das ist das Vorschulkind. Das sind die symbolischen Aktionen. Das Kind macht jetzt zum Beispiel dieses, was es gemacht hat, also nämlich gegessen, mit einer Gebärde nach. Zuerst streicht es sich so über die Brust, wie man das ja macht, aber damit es die Mundbewegung steuert, macht es jetzt die Faust, legt die Faust an die Lippen und jetzt hat es keinen Apfel mehr, jetzt ist es nur die Lippenbewegung, die dazu hilft, das Ereignis, ich habe den Apfel gegessen und wie hat er geschmeckt, also bewusst machen. Das Kind legt jetzt, alle Kinder in der Klasse machen jetzt mit der geballten Faust, so. Und jetzt haben Sie das ins Körperselbstbild eingetragen. Das M haben Sie jetzt im Kopf. Die Erfahrung, wie der Apfel schmeckt, riecht, aussieht und so weiter, haben Sie im Kopf. Und jetzt kommt nämlich die nächste Stufe. Das ist dann die Stufe der Bezeichnung. Die abstrakten Zeichen werden jetzt gelernt. Und jetzt wird das M von den Kindern gelernt. Und das ist das, was ich so unglaublich fand, dass das die kleine Josephine entdeckt hat. Dass hier mit diesem, diese Erfahrung gespeichert, bezeichnet wird und dass sie wusste, kann ich auch. Ich kann sprechen wie der Mann. Ich sage, oh, der isst Eis, oh, die Frau ist mein Onkel Doktor, oh, das weiß ich. Und diese Buchstaben werden bei uns in der Praxis nicht gelernt. Sie werden, man kann sagen, in Minuten aufgebaut und werden nicht vergessen. Denn ein funktionelles Hirnsystem ist relativ löschungsresistent. Es wird nicht vergessen. Die Kinder müssen das Alphabet nicht üben, sondern es wird als funktionelles System eben in einer Unterrichtsstunde aufgebaut. Und das kann man auch in größeren Klassen so machen. So, und jetzt kommt nämlich die nächste Stufe, wenn Sie jetzt diese ganzen Buchstaben können, ja, jetzt hilft Ihnen, und das ist jetzt das Entscheidende, die Handbewegung, die Sie als Gebärde gelernt haben, die Lippen und Zungen und Augenbewegung zu steuern. Wir legen jetzt die Buchstaben M und A auf den Tisch. Unter das M legen wir die geballte Faust. Die Faust legen wir nochmal an den Mund. Nicht? Wir machen uns den Buchstaben dadurch bewusst. Der wird zum Beispiel gefühlt, der wird geknetet oder wie mit Raupapier angeboten, wie Montessori das gemacht hat. Also das wird unterschiedlich, wird das M geschrieben, bis die Kinder eben dieses Bild vom M im Kopf haben. So, und jetzt legen Sie die Hand unter das M. Und die geballte Faust schließt von selbst, weil der Prozess von also Lippenbewegung und Handbewegung muss dort noch synchron, ist dort noch synchron. So, jetzt ist die Faust und der Mund ist geschlossen, die Hand ist geschlossen und jetzt gehen Sie vom M zu dem A, das also da 30 cm weiter weg liegt. Sie öffnen jetzt die Hand unter dem A und dabei öffnet sich von selbst der Mund. Und jetzt sprechen Sie Mma und das ist die fließende Sprechbewegung. Und jetzt in der zweiten Stunde können Sie schon sagen Mama. Die Kinder können die Sprache nicht über das Hören nachahmen und auch nicht über das Sehen, wenn man die Buchstaben hinlegt, sondern über die gesteuerte Handbewegung, die steuert die Mundbewegung, und so bauen sie das Broca-Zentrum auf. Und dann geht das schon weiter, dann lesen sie schon die ersten Sätze, dann lernen sie auch das Wort natürlich am. A, geöffnete Hand, A, M, die Hand liegt unter M und der Mund schließt sich von selbst am. Und in der Lesefibel, fängt dann an mit den Sätzen Mama am, und dann ist da ein Auto abgebildet. Mama am Zaun, Mama am Haus und so weiter. Und dann versuchen sie selbst auch dieses andere Wort zu sprechen. Dann sagen sie Mama am, was sie dann gerade so sagen können. Aber Mama am Haus, Mama am Auto, Mama am, ja, und dann wissen sie, das können sie lesen. Ja, und dann kommt schon nach dem A und dem M kommt dann das I, und dann kommt Mimi im Korb, Mimi, das ist dann die Katze im Baum, ja, und so weiter. Und dann kommt schon T und dann Mama mit Mimi, Mama mit Mimi, Mama mit Mia und so weiter. Ja, und dann können unsere Kinder schon in der dritten Stunde diese kleinen Sätze lesen. Das müssen Sie sich vorstellen.
Also das geht, wenn man die richtige Methodik hat, wirklich richtig schnell. Das heißt aber auch, Frau Dr. Manske, dass diese Kinder, wenn sie dann bei Ihnen diesen besonders auf sie abgestimmten Unterricht bekommen haben, dass die ja dann, wenn sie ins Schulalter kommen, eigentlich schon lesen können.
Sie können lesen. Und jetzt haben wir das große Problem. Also die Kinder zum Beispiel, die Erfahrung, die ich jetzt seit 30 Jahren gemacht habe, in Hamburg haben sie die Möglichkeit, in die Regelschule zu gehen oder in die Förderschule. In der Regelschule werden sie vom ersten Tag an natürlich als Ausnahme gesehen. In vielen Klassen sitzt manchmal nur ein einziges Kind, das Down-Syndrom hat. Das ist natürlich schon isoliert. Und das ist das geistig behinderte Kind. Selbst wenn es lesen kann, wird das überhaupt nicht, sagen wir mal, als die Überwindung der geistigen Behinderung anerkannt. Nicht? Das war jetzt zum Beispiel die Tragödie mit Josephine. Josephine galt also als absolut intelligent entwickelt. Und sogar das Fernsehen ARD, ZDF und Arte hatten Frau Breite, die Filmproduktion, gebeten, also von ihr einen Film zu machen. Und ich habe dann aber gesehen, dass das für Josephine letztendlich nicht gut sein wird. Und ich habe darauf verzichtet, den Film machen zu lassen. Wir haben dann selbst später, als sie etwas älter war, die Filme gemacht, wo sie mit anderen Kindern zusammen gezeigt wurde. Aber jetzt ist sie in die Schule gekommen und sie wurde jetzt aus dem Deutschunterricht von einer Betreuerin rausgenommen. Weil die Betreuerin war für dieses geistig behinderte Kind da. Und das war Josephines Absturz. Die war so traurig. Ja. Und sie konnte doch lesen. Die konnte die ganze Fu-Fibel in einem Rutsch lesen. Ja. Aber das wurde nicht gesehen. Nein, das ist antrainiert. Jan, sie ist geistig behindert. Kinder mit Down-Syndrom sind geistig behindert. Also per se. Und irgendwann ist die Schere dann so groß, dann kommt sie sowieso nicht mehr mit. Das war das Denken. Und in der Zeit, das ist jetzt 15 Jahre her, konnte ich Josephine nicht so helfen, wie wir das heute können. Heute sind wir selbstbewusster. Und zwar aus folgendem Grund, weil es jetzt von der UNO ja das Gesetz gibt, das Deutschland 2009 unterschrieben hat, dass das gemeinsame Lernen aller Kinder Pflicht ist. Die Kinder haben ein Recht auf einen Schulabschluss und die Eltern haben ein Recht auf eine Didaktik, die diese geistige Behinderung überwindet. Denn stellen Sie sich vor, für die Kinder mit diesen Sehproblemen, blinden Kindern, die können wir nicht als geistig behindert bezeichnen, nur weil sie in der Schule nicht mitkommen, weil sie nicht lesen können. Die haben eine Didaktik. Ich habe sogar die taubblinde Natalia Korneva kennengelernt, die bei Professor Obocho war, die hier auch oft in unserer Praxis war. Hat also an der Universität Psychologie studiert und hat auch promoviert bei Oborova. Und die haben das über das Lormen gelernt. Die hatten auch eine spezielle Didaktik. Die Buchstaben sind in den Händen abgebildet und man drückt mit dem Finger drauf. Und das geht genauso schnell, wie wenn wir die Lautsprache sprechen. Und wenn Sie sich vorstellen, es ist möglich, taubblinde Kinder so zu fördern, dass sie also wirklich die Hochschulreife haben und studieren und ein ganz normales Leben führen. Ne? Zum Beispiel Frau Korneva, die ist eben promoviert, ist Psychologin, arbeitet als Psychologin mit taubblinden Kindern, ist Mutter von zwei Kindern, inzwischen Großmutter. Und unsere gesunden Kinder, die sehen, hören und natürlich das Sprechen, Laufen, die können alles. Und sie haben eben keinen Unterricht, der sie fördert.
Sie haben, Frau Dr. Manske, selber, wie eben schon mal gesagt, viele Bücher geschrieben, eben auch pädagogisches Lernmaterial und so. Bei unserem Hörerservice liegt da auch einiges vor, was man dann auch als Literaturtipp bekommen kann, wenn man sich selber für das Thema interessiert. Ich frage mich gerade, wenn ich Ihnen zuhöre, Frau Dr. Manske, ist, ob von dieser Pädagogik, die jetzt so speziell auf Kinder mit Down-Syndrom, die haben Sie uns jetzt heute mal besonders geschildert. Es gibt ja noch andere auch Besonderheiten, die Sie dann auch in den Blick nehmen. Aber wenn ich mir das anhöre, was da entwickelt wurde, ist das denn auch etwas, was für die Pädagogik allgemein an jeder Schule interessant sein könnte für alle Kinder?
Ja, also das davon sind zum Beispiel viele inzwischen überzeugt, die damit dieser Didaktik auch in der Regelschule arbeiten. Und zwar ist es einfach so, es tut allen Kindern gut, diese vier psychologischen Entwicklungsstufen, Säugling, Kleinkind, Vorschulkind, Schulkind, immer wieder zu kultivieren. Gucken Sie mal, wenn die Kinder lesen, ist es wichtig, dass sie den Text nur lesetechnisch, also runterlesen, sondern dass sie dabei auch empfinden, was passiert dort, was fühle ich, wenn ich lese. Dann die Stufe Vorschulkind, diese inneren Bilder zum Beispiel, diese inneren Träume, der innere Vorstellungsraum wird aktiviert. Und es ist wichtig, wenn ich lese, dass ich nicht nur mit Empfindung lese, sondern auch innere Bilder konstruiere. Mhm. Sonst sagt mir der Text nichts. Und dann eben dieses abstrakte Lesen mit Hilfe der Zeichen. Und das ist für jedes Kind ist das wichtig, dass wir nicht nur also ein Kind jetzt auf der Stufe von Zeichen fördern, das habe ich ja auch. Das Kind liest, also dieses Kind war in meiner Praxis als verhaltensgestört, liest fließend. Aber wenn ich zum Beispiel gesagt habe, ja, also jetzt hast du das gelesen, du bist jetzt der Prinz und jetzt spielst du, jetzt sprichst du mit der Prinzessin. Der Junge war überhaupt nicht in der Lage, ein Rollenspiel. Der hat das nicht empfunden, der hatte keine inneren Bilder, der hat nur sein Laptop also vom Gesicht und dieses Rollenspiel, was die Kinder früher geübt haben, dass sie ja Polizei waren, ich war gerne Lehrerin oder Mutter. Die Mädchen haben meist andere Rollen, wenn sie spielen. Die Jungs, ja, die jagen gerne jagen.
Spielen Indianer.
Polizei sein, Kommissar sein und so weiter. Das kenne ich hier aus der Praxis. Interessieren sich tatsächlich mehr für Technik. Aber alle Kinder, wir müssen immer alle diese Stufen bewusst haben. Das ist jedenfalls was Vygotsky sagt. Und die Indianer sagen das auch. Wir sind zu jeder Zeit, müssen wir unser Empfinden als Säugling. Wir sind zu jeder Zeit Säugling. Wir sind zu jeder Zeit ein kleines Kind. Wir sind dann aber auch zu jeder Zeit schon ein Erwachsener und ein Greis. Wir haben alle diese Kompetenzen zu jeder Zeit. Nur es gibt im Sinne von Vygotsky, was Montessori als sensitive Phasen nennt, sagt er die Dominante. Und beim Baby ist die Dominante das Erkenntnisorgan die Zunge, das Erkenntnisorgan ist die Haut, es sind die Hände, es ist der Blickkontakt. Und der muss mit dem Baby schon von klein auf geübt werden. Nicht? Der Blickkontakt ist ganz, ganz wichtig. Und zwar, weil die Energie, wenn das Kind alleine ist, ist in dem ganzen Kopf verteilt. Und kaum kommt die Mutter, lächelt das Kind an, schießt die Energie, also die vorher verteilt ist, in die Zellkerne der Frontalneuronen. Und da wird dann die Vernetzung aufgebaut durch diese Innervierung. Und das ist so wichtig. Wir müssen die Kinder liebevoll anschauen, wenn wir mit ihnen sprechen. Wir müssen, wenn wir mit ihnen sprechen, dass parallel läuft, wenn die Mutter sagt, ich trinke Kaffee, dass sie dann dem Kleinkind sagt, guck mal, ich, Mama, zeigt auf sich, trinke, macht jetzt die Handbewegung, trinke Kaffee. Oh, Papa, trink Tee. Oh, du trinkst Saft oder Milch. Und diese bewusste Sprache, die Sprache muss die Handlung begleiten. Das hat schon unser großer Philosoph Kant gesagt. Also eine Erfahrung ohne ein Wort bleibt immer blind, taub, ist keine Erfahrung. Und ein Wort, von dem ich keine Vorstellung habe, bleibt immer leer, hat keinen Sinn. Und darum müssen wir Erfahrung und Sprache zusammenbringen. Und darauf achte ich also auch in der Praxis ganz besonders. Wir sprechen langsam, wir bilden die Grammatik aus, indem wir Handlungen vollziehen. Nicht? Das Kind hat einen Hammer in der Hand und sagt dann, ich Hammer Nägel in Brett. So, und jetzt ist schon die ganze Grammatik Subjekt, Prädikat, Objekt im Wesentlichen aufgebaut. Und hinterher haben wir dann Bildkarten, wo dann diese Verben abgebildet sind. Aber unsere Kinder können die locker mit 4 Jahren sprechen sie die regelrechte Grammatik.
Und dann?
Und daran scheitern sie ja in der Schule. Das heißt ja, sie sind geistig behindert, sie können nicht richtig sprechen. Und leider wird zurzeit in den Schulen, in den Kindergärten für diese Kinder, also wie soll ich sagen, diese stummen Gebärden angeboten, dass sie, wenn sie schon nicht laut sprechen können, wenigstens die Gebärden machen. Und das bedeutet, während der sensitiven Phase, in der es so notwendig für die Kinder ist, laut zu sprechen, sind sie stumm. Und das hat zur Folge, dass ich Kinder hier in der Praxis habe, die kommen mit 12 Jahren, haben 180 Guckkarten im Kopf und können kein Wort sprechen. Und die Babysprache können sie auch nicht mehr. Und das macht die Sache sehr, sehr schwierig. Wir müssen nicht sagen, die Kinder können nicht sprechen. Wir müssen uns fragen, wie können sie laut sprechen? Und da ist bei mir der Unterschied, dass ich nicht sage, da müssen sie eben mit den Händen sich verständigen. Dann sage ich, nein, sie lernen jetzt die Laute, die sinngebenden Laute und lernen ab dem 2., 3. Lebensjahr lesen. Und das funktioniert.
Das funktioniert. Und das bedeutet ja dann auch, Frau Dr. Manske, dass Sie die Kinder, wenn sie dann ein Wort haben, sprechen können, Sätze bilden können, kommunizieren können, dass sich das Gehirn dann auch adäquat weiterentwickelt. Wenn man natürlich das Kommunikationsmittel nicht entwickelt hat, dann entwickelt sich ja auch das Gehirn nicht weiter.
Genau.
Das sagt nicht in der ordentlichen Weise, wie es sollte.
Entschuldigung. Ja, Professor Janssen, der sagt, die geistige Behinderung bei Kindern mit Down-Syndrom ist die Zeitfalle in der Sprachentwicklung. Sie lernen zu spät die laute, regelrechte Sprache. Und ab dem 5. Lebensjahr kann das Kind nicht mehr die Sprache wie die Muttersprache aneignen. Es sind völlig neue funktionelle Systeme. Sie lernen dann die Muttersprache als Fremdsprache. Und das ist viel, viel schwieriger. Gucken Sie mal, wenn Sie ein Kind während der sensitiven Phase der Lautsprachentwicklung mit 2, 3 Jahren schicken Sie das Kind nach China. Das kommt zurück nach einem halben Jahr und spricht Chinesisch. Ein 5-, 6-, 7-jähriges Kind kann das schon nicht mehr in der Form. Ja, je jünger die Kinder sind, umso besser lernen sie umso schneller die laute Sprache, weil das ist die sensitive Phase. Und die nutze ich mit meiner Didaktik. Die nutze ich. Ne? Und darum ist das eben dieses, dass Josephine das für sich selbst entdeckt, das finde ich allerdings das Erstaunliche. Ne? Weil mit den anderen Kindern ist es ja so, die kommen her und die spielen dann das alles durch, die lernen das A, also sie erstmal, dann spielen sie Onkel Doktor und da, das können sie alle und Ernie und Bert, die haben auch den Mund so weit auf und das wird dann alles spielerisch hier gemacht, ne? Und dann wird das fotografiert und dann ist das schon symbolisiert, weil das Foto ist ja nicht mehr die Tätigkeit, weil die Tätigkeit ist flüchtig, sagt unser großer Hegel, unser großer Philosoph. Und sondern wir müssen diese Tätigkeit festhalten, aufheben, sagt er. Das tun wir jetzt im Foto. Und dann kleben wir das Foto ins Buch. Und dann machen sie dazu die Gebärde, nicht? Also nur noch, also kein Spachtel mehr, nur jetzt ist der Zeigefinger liegt jetzt auf der Unterlippe und der Mund ist offen und das heißt jetzt, das ist die Gebärde. Mit dieser Gebärde steuert nachher das Kind beim Lesen, also die ganzen Wörter da damit. Ne? Das geht dann und dann lernen sie das Zeichen. Und das Zeichen, das kneten sie, das schreiben sie und das... Das ist alles in diesen Büchern drin. Also es gibt ja diese Lesefibel, dass auf jeder Seite sind diese vier psychologischen Entwicklungsstufen abgebildet. Und die Eltern machen jetzt alle dieses selbe Buch nach mit ihrem Kind. Und diese Kinder lieben ihre Bücher natürlich über alles. Sie zeigen die überall vor und sie können überall zeigen, ich bin nicht geistig behindert, guck mal, ich habe schon ein Lesebuch. Und
so schön sogar den anderen voraus, nicht mit 2-3 Jahren lesen zu können, ist ja ein großer Vorsprung. Das sind also Einblicke in die Praxis von Dr. Christel Manske aus Hamburg. Sie ist Hirnforscherin, Psychologin, Pädagogin und Autorin, hat das Christel-Manske-Institut für die Entwicklung funktioneller Hirnsysteme gegründet und beschäftigt sich seit vielen Jahrzehnten damit, das eine Pädagogik zu entwickeln, auch unters Volk zu bringen, mit der auch Kinder mit einer Beeinträchtigung, die auf die Welt mit einer Beeinträchtigung kommen, eben in ein ganz normales Schulsystem auch hineinpassen. Wir möchten Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu dieser Sendung auch die Möglichkeit geben, mit Frau Dr. Manske direkt zu sprechen. Sie können jetzt anrufen unter 089 517 008 008 ist die Nummer. Die führt Sie hier zur Lebenshilfesendung bei Radio Horeb mit dem Thema Behinderte Kinder gibt es nicht. Unser Gast ist Dr. Christel Manske, Hirnforscherin, Psychologin, Pädagogin und Autorin. Und 089 517 008 008 ist die Nummer zur Sendung. Wir haben bei einer Musik jetzt die Möglichkeit, das viele Gehörte sich ein wenig setzen zu lassen. Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Mein Name ist Gabi Fröhlich und ich bin im Gespräch mit der Hirnforscherin und Pädagogin Dr. Christel Manske aus Hamburg, die seit vielen Jahrzehnten sich dafür einsetzt, dass Kinder mit einer geistigen Beeinträchtigung sich nach ihren Möglichkeiten so entwickeln können, dass sie im ganz normalen Leben mithalten können. Wir haben jetzt speziell viel über Kinder mit Down-Syndrom gesprochen mit Frau Dr. Manske, weil sich daran halt gut zeigen konnte, wie man durch die richtige Pädagogik und die richtige Didaktik einem Kind mit Down-Syndrom eben auch das Schreiben und Lesen und Lesen und Sprechen und Schreiben dann auch beibringen kann. Aber sie beschäftigt sich auch mit anderen Kindern mit anderen Besonderheiten, wie zum Beispiel aus dem autistischen Spektrum und so weiter. Sie können gerne anrufen 089 517 008 008, die Nummer. Und eine Hörerin aus dem Raum Stuttgart ruft uns an, ohne ihren Namen zu nennen. Sie sind die Erste. Willkommen.
Hallo, ich möchte mich sehr herzlich bedanken bei der Frau Manske und ich habe bisher mit Spannung zugehört. Wir haben eine Tochter und die hat sich sehr gut entwickelt, weil wir einen prima Kinderarzt hatten, bis 14 Jahre. Und dann fing bei uns erst das Desaster an. Sie war gesund und dann hat sie Epilepsie bekommen. Ne? Und dann war sie schon auf dem Gymnasium und hatte dann als dritte Fremdsprache Latein. Und dann fing es an, dass sie ausgeschlossen werden sollte. Die Noten wurden alle um zwei Noten zurückgestuft. Sonst lagen sie im 1- und 2er-Bereich. Und mit der Begründung dann, aus der wird sowieso nichts mehr. Und ich war sowas empört und dann konnte uns dann bis 18 Jahre noch der Kinderarzt unterstützen, indem sie dann die ganz niedrigste Dosis bekommen hatte von einem Mittel, das dann verhindert, dass sie Anfälle bekommt. Ne? Aber jetzt ist sie 53 und nimmt diese Dosis immer weiter. Wir hatten noch mal ganz große Schwierigkeiten dann beim Führerschein machen. Da konnte uns der Kinderarzt nichts mehr helfen. Aber dann ein anderer Arzt, der ihr dann bescheinigt hatte, und sie musste sich dann immer überprüfen lassen, dass sie also fahrtüchtig ist, ne? Ihren Beruf, dann hat sie Mathematik studiert in Kaiserslautern, hatte dann bis jetzt arbeitet sie auch als Informatikerin und einwandfrei, ja quasi. Aber jetzt ist meine Frage, da sie ununterbrochen dieses Medikament genommen hatte und mit 18 der Kinderarzt dann erwähnt hatte, das wäre so leberschädigend und sie würde dann frühzeitig sterben. Und da habe ich jetzt Panik. Jetzt ist sie 53 und ich bin 77 und dann denke ich, was kommt jetzt?
Es geht um die Nebenwirkungen dieses Medikamentes. Frau Dr. Manske, können Sie dazu etwas sagen?
Ja, also ich habe ja hier auch Kinder mit Epilepsie in der Praxis gehabt. Und das ist also natürlich bei jedem Kind sind die Ursachen, warum die Epilepsie plötzlich ausbricht. Sie sind unterschiedlich. Und nur was ich weiß, auch aus meiner Erfahrung, ich hatte zum Beispiel einen jungen Mann, der hat die Epilepsie gekriegt aufgrund einer Verbrennung. Und der hat am Anfang 20 Tabletten am Tag gekriegt. Und er hat dann tatsächlich, weil er erst 2 Jahre alt war, eine regelrechte geistige Behinderung ausgebildet, weil unter den Bedingungen von den Tabletten konnte er natürlich nur die Anfälle vielleicht unterdrücken, aber er konnte keine funktionellen Systeme ausbilden. Und das ist ja bei Ihrer Tochter alles Gott sei Dank wunderbar gelaufen. Aber als der Junge dann zu mir kam, hat er noch 12 Tabletten gekriegt. Und die Eltern hatten eine Initiative, dass er also nicht in eine Werkstatt für Behinderte kommt, sondern in einem Stadthotel arbeitet und hat dann hier bei mir, sollte er anfangen, lesen zu lernen. Und er hat hier bei mir überhaupt erst gelernt, die Augenbewegung aufzubauen. Dann konnte er lesen lernen. Dann hat er sich plötzlich auch in der Stadt orientieren können. Und da muss ich sagen, haben dann die Mutter und ich, als wir gesehen haben, dass er ja völlig normal sich entwickelt, eine Tablette nach der anderen abgesetzt und er ist jetzt Gott sei Dank absolut anfallfrei und geht jetzt diesem Beruf nach, kriegt Tariflohn, geht reiten, geht tanzen und die geistige Behinderung ist überwunden und die Anfälle auch. Nur wissen Sie, das ist so, ich kenne jetzt Ihre Tochter nicht, ne? Aber erstens muss man ja sagen, dass Sie alles richtig gemacht haben, weil also Sie haben sie ja so stark gemacht, dass Sie das alles also geleistet hat. Ne?
Ja, dank unserem sehr guten Kinderarzt.
Ja,
der dann ist es aber so, mit dem Ausschleichen hatten wir das auch probiert. Sie kriegt also eine sehr niedrige Dosis bis heute noch. Mhm. Aber sie selbst weigert sich jetzt, das Ausschleichen nochmal zu probieren, solange sie noch berufstätig ist. Da will sie kein Risiko eingehen.
Ja, das müssen Sie entscheiden. Wissen Sie, das würde ich ja von hier aus nie entscheiden. Also das war auch immer so, dass ich habe ja mehrere Kinder, die eine Epilepsie hatten, die sind dann hinterher geheilt worden. Aber es ist zum Beispiel unter günstigen Bedingungen ist es natürlich auch möglich, es ganz auszuschleichen. Ne? Aber wenn es ja tatsächlich nur so eine geringe Dosis ist, also weiß ich nicht, dann sollte sie sie vielleicht weiternehmen, wenn sie keine großen Nebenwirkungen hat dadurch.
Das ist sicher natürlich auch aus einer Ferndiagnose ganz schwer so zu entscheiden. Da muss man den Menschen kennen, genau. Deshalb, klar, wenn jetzt Ihre Tochter dann aber auch die Fähigkeit hat, das auch selber einzuschätzen, zu überblicken, genau, ist der Rat es ihr dann auch, vielleicht kann man es ihr einfach sagen, Frau Dr. Manske, der Tochter sagen, ich habe diese Befürchtung, aber ihr dann doch die Entscheidung selber überlassen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde ja sowieso, also dass dieser Kinderarzt und die Eltern und sie selbst, sie haben ja alles richtig gemacht.
Ja, also, dann danke ich unserer Hörerin.
Kann man ja gar nicht erreichen. Das ist ja einfach ganz toll.
Dann danke ich unserer Hörerin für ihren Anruf und auch das Beispiel, das sie uns gibt, dadurch, dass sie uns erzählt hat, wie sie damals damit umgegangen sind. Man zeigt eben, eine Mutter, die nicht aufgibt, kann manchmal wirklich viel bewirken. Vielen Dank dafür und alles Gute für Sie und ganz viel Segen für Ihre Tochter. Und ich möchte als nächstes Frau Karin Profittlich mit hineinholen, die uns aus Remagen anruft. Frau Profittlich, grüß Gott.
Ja, guten Morgen. Ja, wir haben eine Tochter, die ist jetzt 20 Jahre alt und spricht nicht. Sie hat eine Mehrfachbehinderung. Man weiß nicht so genau, was ist. Auf jeden Fall ist es eine vielfältige Wahrnehmungsstörung. Also, dass sie im Gehirn das Sehen nicht gut verarbeiten kann und das Hören. Sie hatte, als sie klein war, so Übungen nach Padovan, wo sie auch, so wie Sie erklärt haben, und so üben sollte. Das ging. Das ging, war aber sehr anstrengend und irgendwann haben wir, glaube ich, beide aufgegeben.
Sie brauchten sehr viel Tonübungen auch. Als Buchstaben oder als sinngebende Laute gelernt?
So wie Sie, wir hatten dann Buchstaben mit Bildern auf einem und auch teilweise Gegenstände, zum Beispiel ein Spiegel zum Anhauchen für H, aber das war nicht sinngebend. Das waren so Gegenstände, die als Erinnerung. Als Erinnerung, dass sie den Buchstaben üben konnte. Es war aber sehr zäh. Also sie hat das mit Freude gemacht, aber irgendwann, es ging nicht voran, es ging nicht mehr weiter. Ich weiß nicht, ob es an ihrer Entwicklung lag.
Ja, aber sie hat diese sinngebenden Laute, das sage ich ja, die konnte sie jetzt sagen. Jetzt wäre die nächste Stufe gewesen, die Handbewegungen aufzubauen, die Lippen- und Zungenbewegung steuern.
Ja, da hat sie auch Probleme, die Hände zu benutzen. Also sie hat sehr wenig Eigeninitiative. Sie benutzt ihre Hände sehr wenig, ja.
Ja, aber gucken Sie, und das ist wichtig, da muss man also zum Beispiel Sachen in die Hand geben und die, wo sie dann Freude dran hat, die zu manipulieren. Also ich habe zum Beispiel alle möglichen Sachen, ja, dann, was weiß ich, für die Kleinkinder, dass eine Entity quietscht oder das ist ein Stern, wenn man an dem zieht, dann kommen wunderschöne Melodien und also so unterschiedlich. Oder man drückt drauf und dann kommen unterschiedliche Farben. Das ist jetzt wichtig, dass man bei ihr wirklich die Bewegung aufbaut. Und es würde alles natürlich auch anfangen über die Zungenbewegung.
Ja, das ist eine große Schwierigkeit, die Zunge. Sie hat es schwer, sie zu steuern, sie richtig zu steuern. Ja, da üben wir auch dran, aber...
Ja, das Entscheidende ist ja, dass sie die Freude an diesem Üben hat.
Genau, sie will das, sie will. Also sie zeigt wirklich, sie lautiert jetzt im Moment gerade so viel mehr als früher.
Ja, das ist doch toll. Also da wäre zum Beispiel meine Didaktik wäre sehr wichtig. Wissen Sie, war auch hier jetzt eine Mutter, die hatte das Kind war ganz stumm, das hat auch gar nicht lautiert, hat nicht gar nichts gesagt. Und da habe ich dann erstmal die Handbewegung aufgebaut. Also ich habe so Sachen, da muss man die richtig anstrengen, abreißen, draufstecken und so, dass die Muskulatur richtig stimuliert wurde. Und das hat das Kind dann so angestrengt, dass es dann diese Bewegung von sich aus gesagt hat, oh, ja, da kam dann plötzlich, durch die Bewegung wird das Broca-Zentrum innerviert und steuert dann die Mundbewegung.
Ja. Okay, also sie arbeitet auch so, ja, das sehe ich, wir müssen an den Händen auch mitarbeiten, ja.
Und das war zum Beispiel dann, gucken Sie, die Eltern kommen bei mir, die haben nur 4 Tage, jeden Tag 2 Stunden. Und in der Zeit müssen sie dann sozusagen, also muss ich, sagen wir mal, erfolgreich sein. Und wir fangen dann an mit diesen massiven Übungen. Und das war dann total toll, auch ein stummes Kind, das haben wir dann auch so geübt. Und dann da waren wir dann das Bär geübt, Bär, und das Kind hat dann nachher mit einem Bär den erst gequietscht und dann rumgeschmissen und so. Und wissen Sie, am 4. Tag kommt der Kleine und ruft, Hallo Bär.
Oh, ja.
Die Mutter war so gerührt. Nicht, das wissen Sie, das war so glücklich. Und er wusste, der Kleine, der Bär spricht nicht, aber er ruft ihn. Er will mit ihm spielen.
Ja.
Aber das haben wir ganz gezielt so gemacht. Also das war jetzt nicht ein Zufall, sondern die Hände wurden aufgebaut, die Beziehung zu dem Gegenstand. Das Kind war glücklich, der ist hier von Tisch aufs Fensterbrett gesprungen. Er mochte auch immer gerne klettern. Er wollte dann auch so hoch wie der Bär. Und dieses alles zusammen, das hat es dann gebracht.
Frau Dr. Manske, Frage vielleicht an Sie. Jetzt liegt Remagen südlich von Bonn, zwischen Bonn und Koblenz, ist recht weit von Hamburg entfernt. Gibt es denn die Möglichkeit, gerade für jemanden wie diese Hörerin, sich auch mal persönlich Unterstützung zu holen? Wo wendet man sich hin, wenn man einfach mehr erfahren möchte, als jetzt in so einer Radiosendung möglich ist?
Ja, die Eltern kommen ja auch aus Tirol, die kommen alle von sonst woher. Es ist, also ich biete einmal, ich mache keine Einzeltherapie mehr in dem Sinne, in der Woche kommt das Kind einmal. Die kommen alle, also Vierteljahr, also nach 3 Monaten dürfen sie dann wiederkommen. Den 4 Tagen versuche ich alles aufzubauen und dann kriegen die Eltern ein Förderprogramm mit für die nächsten 3 Monate und dann kommen sie wieder. Und das und da haben wir daraus jetzt diese Selbsthilfegruppe auch gemacht. Das sind eigentlich alles Eltern, die auch eben ein Kind hatten, wo sie auch nicht weiter wussten. Und die haben sich jetzt zusammengeschlossen. Wir machen auch eine theoretische Fortbildung einmal, 2-mal im Jahr, wo ich dann diesen ganzen theoretischen Hintergrund erkläre. Da waren jetzt das letzte Mal 15 Eltern. Und im November biete ich dann wieder so einen Kurs an.
Mhm. Ja, also das stelle ich mir vor, Frau Profittlich, auch, dass das auch eine große Hilfe sein kann, wenn man andere kennenlernt, die eben auch mit ähnlichen Problemen zu kämpfen haben und dann einfach auch mal persönlich jemand anders draufschauen lässt, nicht, wenn man da als Mutter nicht so ganz alleine da steht.
Ja, ja, und die sind auch ganz begeistert, die helfen sich auch gegenseitig. Die eine Mutter, die hat jetzt einen Selbsthilfekurs eingerichtet, wo sie wohnt, und jetzt hat sie schon 30 Mütter, die bei ihrem Kurs sind.
Ja, vielen Dank unserer Hörerin und alles Gute und ganz viel Segen für Ihren weiteren Weg mit der Tochter. Dankeschön für den Anruf. Als nächstes hören wir Frau Schipp aus Münster. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Ja, vielen Dank, dass ich hier fragen darf. Ich bin nur Großmutter zu dem Kind. Das Kind ist ein kleiner Jung, ganz aufgeweckter und nicht irgendwie geistig Behinderter, sondern sehr ansprechbar und fröhlicher kleiner Junge von 3¾. Der hat ein Problem mit der Sprache, dass er sozusagen seine eigene Sprache bildet. Er hat mehrere Worte dazwischen, die man nicht kennt und die er einfach ganz schnell nuschelt. Und man hat den Eindruck, er will schnell sehr viel.
Ach, ja.
Das ist das eine. Er hat eine Schwester, die also sehr auffällig korrekt und wunderbar spricht, die ein wunderbares Gedächtnis hat. Sie kann Gebete sofort auswendig, und also das ist ganz erstaunlich, wie sie ist. Also schon ungewöhnlich. Die ist so 1,5 Jahre älter als er. Und jetzt kommt eigentlich die Frage, also er ist jetzt auch in logopädischer Behandlung. Und ich will eigentlich nur so ein bisschen die grobe Einschätzung, weil ich ja mit den Details auch gar nicht mal so vertraut bin. Es kommt ein Aspekt dazu. dass er selber war eine Frühgeburt, die ältere Schwester nicht. Und danach kam nochmal eine Frühgeburt in der Familie. Und das war eine schwere Zeit, besonders auch für die beiden Kleinen, als das dritte kam, weil eben die Mutter sehr viel im Krankenhaus war mit dem Kind. Ja. Mhm. Und das haben wir als Großeltern auch, sagen wir mal, sehr mitbekommen, wie das älteste Kind zum Beispiel auch dann teilweise richtig verzweifelt war, weil es nicht verstehen konnte, jetzt ist die Mama nochmal weg. Und ich weiß jetzt nicht, wie mein Sohn und meine Schwiegertochter denken, aber für mich ist immer die Frage, kann es sein, dass der Kleine einfach nur so nuschelt, weil er auch mit der älteren Schwester, die so gut spricht, mithalten will? Oder könnte es auch von der Sprachentwicklung einfach so eine Zeit der Frustration oder irgendwie sowas gegeben haben, was da darauf eingewirkt hat? Das ist eigentlich so die Frage, die mir einfiel, als ich sie gehört habe eben im Radio. Ja. Und ich freue mich, dass ich Sie das jetzt fragen darf.
Es ist, also wie gesagt, so aus der Ferne würde ich sagen, es sind wirklich die äußeren Bedingungen. Gucken Sie, er will auch so schön sprechen wie die Schwester.
Ja, ich denke auch so.
War er gar nicht so weit. Und also ich bin überzeugt, also mit einer guten, mit einem guten Unterricht kann er normal sprechen.
Oh, vielen Dank. Ich empfinde es auch so, weil er auch so ein Typ ist. Er ist so gerade nicht und
also bei den Eltern, also da wäre ich mir ziemlich sicher, wenn die hier einmal vorbeikommen würden, dass man wirklich ihnen zeigt, er kann beides. Er kann nuscheln und er kann auch wirklich nachsprechen. Ja. Das wäre das Ziel bei ihm.
Das kann er auch. Wir haben die Erfahrung auch schon gemacht. Und ich glaube, dass diese Logopädie
wieder korrigieren, dann baut er ja immer mehr Hemmungen auf. Aber was man mit ihm machen kann, das ist auf jeden Fall richtig. Er nuschelt, aber die Eltern und Sie, wenn Sie mit ihm sprechen, Sie sprechen langsam. Ja. Und deutlich.
Ja.
Ach, wie heißt er denn? Also
der heißt Benedikt.
Benedikt, ich will jetzt ein Eis.
Ja, ja.
So mit ihm sprechen.
Ja, wunderbar.
Laut, deutlich und zwischen den Wörtern kleine Pausen.
Ja.
Und das kann er nachahmen.
Ja.
Also um den machen Sie sich mal keine Sorgen. Ich finde ihn total niedlich, wissen Sie, weil ich mir seine Situation so gut vorstellen kann.
Ja.
Was soll er denn in der Mitte? Der Kleine kann nicht sprechen, er will aber sprechen und er will so sprechen wie die Große und das funktioniert alles nicht.
Ja.
Also und er hat auch einen schweren Stand, weil er zwischen den beiden ist.
Mhm. Ja, Frau Schipp, danke. Sieht man eben, die Besonderheiten sind sehr breit gefächert und können viele Ursachen haben. Frau Schipp, danke für Ihren Anruf. Ich denke, das gibt so den einen oder anderen, der so ein Kind vielleicht auch zu Hause hat, das nicht so deutlich spricht. Ein guter Hinweis, den wir dann durch Sie bekommen haben. Vielen Dank dafür. Frau Stöcklein ruft uns aus Dannstadt in der Pfalz an. Frau Stöcklein, guten Morgen.
Ja, grüß Gott, all miteinander. Und zwar, ich habe eine Freundin, die leicht geistig behindert ist, seit vier, fünf Jahren kenne ich sie. Ich bin leider nur telefonisch mit ihr verbunden. Durch ihre Tante habe ich sie kennengelernt. Sie ist in einem Heim in Thüringen, ist inzwischen schon 50 Jahre alt. Die versteht alles, was man ihr sagt. Und kann auch einigermaßen sprechen, aber es ist halt durch eine Störung während der Geburt, kann sie halt nicht richtig sprechen, nicht alle Laute und es wurde halt auch die Frühförderung damals nicht gemacht. Ihr Tante mit 82 Jahren, die hat immer versucht, sie zu fördern, aber die Eltern haben damals nicht mitgemacht. Jetzt eine Frage, wie kann man ihr vielleicht im Sprechen ein bisschen helfen? Kann man da irgendwas noch fördern oder machen? Wenn sie langsamer spricht, geht's besser. Und wenn sie mir unbedingt was erzählen will, ganz aufgeregt ist, dann geht's halt ganz schlecht.
Ja, das ist psychisch. Also was ihr helfen würde, ne, das ist natürlich das Sprechen über das Lesen. Weil die Buchstaben, ne, die helfen ja. Also das Wort richtig zu sehen. Denn gucken Sie mal, ich bin Norddeutsch. Wir sprechen unmöglich. Wir sprechen die ganzen Konsonanten nicht mit. Wir sagen bei dem Wort wird, sagen wir wir. Das wird schon. Das wird schon. Das Tür sprechen wir nicht. Wir sprechen ja auch so nuschelig, ja. Aber nur dadurch, dass ich meine Sprache auch als Schriftsprache kenne, dann weiß ich natürlich, das heißt nicht, Das mache ich nicht, sondern das heißt nicht. Ja? Und sie kann das nicht. Wenn sie nur übers Hören versucht, sie dann diese Dialekte, die ja überall sind, nachzusprechen. Ne? Und das funktioniert nicht, weil wir sprechen nicht regelrecht. Das ist ja das große Problem.
Dann müsste sie eigentlich, so wenn ich sie richtig verstehe, versuchen, durchlesen, das Ganze wieder richtig hinzukriegen. Weil
ja, ja, und dann, also, dass sie als Freundin dann mit ihr einen Satz liest sie und einen Satz lesen sie. Das ist dann ein schöner Dialog.
Lautlesen, gemeinsames Lautlesen.
Ja, genau.
Frau Stecklein, weil die Zeit kurz ist, nur noch bis zum Ende der Sendung, hoffe ich, dass das schon ein hilfreicher Tipp für Sie war. Alles Gute für Sie und Ihre Freundin. Und ganz zum Schluss gehen wir noch zu Frau Stempin nach Hamburg in Ihre Heimat, Frau Dr. Manske. Grüß Sie, Frau Stempin.
Ah ja.
Hallo. Guten Tag. Frau Dr. Manske. Hallo?
Ja, hallo.
Ja, Sie, wir hören Sie.
Ich höre Sie mit Freude. Und ich möchte mich ganz kurz fassen, weil es schon so spät ist. Ich habe gestern eine Sendung gehört zu dem Libanon-Projekt und ich weiß nicht, wenn es nicht schon passiert ist, ob man da eine Anregung zu den behinderten Menschen, die da betreut werden, auch das einbeziehen kann, ob man da Vorschläge machen kann, da weiterzuwirken. Die Menschen aller Altersstufen, die da hinkommen, die können ja wahrscheinlich auch noch entsprechend gefördert werden. Das würde ich mir sehr, sehr wünschen. Das hat mich sehr beeindruckt. Und wenn das eben noch nicht geschehen ist, dann würde ich darum bitten. Und dann habe ich noch eine Frage, weil ich mich nicht nur mit Behinderten, sondern auch mit dementen Menschen sehr beschäftige, ob es eine Möglichkeit gibt, über die Lautbildung eventuell noch dementielle Hirne zu erreichen, wie das eben auch über die Musik möglich ist, dass man da eventuell auch noch Anregungen vermitteln kann.
Ganz neues Fenster, Frau Stempin, ganz kurz zum Schluss.
Also, dass sich gerade für Migrationskinder also diese Didaktik total gut eignet. Also ich weiß das von Frau Schapkina, die hat das in Berlin gemacht als Frühförderung. Und da konnte man alle Kinder mit den unterschiedlichen Sprachen zusammenbringen. Denn alle Kinder sagen beim Essen M, ja, das verstehen sie alle. Und dann sagen sie Mama. Und dann nachher, wenn sie dann alle möglichen Wörter schon gelernt haben über das Lesen, verstehen Sie, dann lernen Sie dabei auch die Sprache. Also da kann ich wirklich nur die inklusive Lesefibel anbieten und das Schreibbuch dazu. Also das in Berlin hat das Projekt total gut funktioniert für Migrantenkinder.
Frau Stempin, ich werde das gerne an die Heeremanns weiterleiten. Diese Idee, die Sie hatten, vielleicht mit einem Link zu dieser Sendung als Tipp, dass man das im Libanon-Projekt vielleicht auch mit anbringen könnte. Danke, dass Sie daran gedacht haben. Wir haben das gestern im Standpunkt vorgestellt. Ich weiß nicht, Frau Dr. Manske, ob Sie noch einen Satz zu Demenz sagen wollen, denn die Sendezeit reicht leider nicht für mehr.
Also dazu kann ich sagen, die Dementen hören und verstehen viel mehr, als wir denken. Sie können das nicht so ausscheuen. Und wir müssen ihnen so viel anbieten, was ihnen Freude macht. Zum Beispiel Fotobücher, andere Bücher, die interessant sind. Und darüber mit ihnen sprechen. Das ist etwas, also was wir immer unterschätzen. Das sind meine Erfahrungen mit Dementen. Wir unterschätzen sie.
Ich hätte gerne noch ganz zum Schluss ein ganz kleines Schlusswort von Ihnen, Frau Dr. Manske, nach dieser Sendung Behinderte Kinder gibt es nicht. Sie haben eines Ihrer Bücher genannt, Diese Kinder sind der Himmel. Was ließ Sie diesen Titel wählen?
Ja, das ist ein Satz von Professor Palosch. Er war Arzt und Diplom-Heilpädagoge, Sinologe, also weltbekannt als Wissenschaftler, und er hat also meine Arbeit auch begleitet mit den Kindern, und er hat gesagt, aufgrund dieser Probleme, dieser gesellschaftlichen Probleme, die sie haben, müssen sie jeden Tag Herausforderungen lernen, die also den anderen Kindern erspart bleiben. Und er hat dann eben auch gesagt, also dieses Minus, was Sie haben, bringt aber das Superplus für Sie. Und das kann man an dem Beispiel von Josephine so gut sehen. Was macht sie aus ihrer verzweifelten Situation? Sie ist die Begründerin dieser Lesedidaktik, die jetzt in verschiedenen Ländern praktiziert wird, weil sie einfach absolut erfolgreich ist. Und er hat gesagt, diese Kinder sind in der Gegenwart, sie sind nicht, spekulieren nicht in die Zukunft, sie sind immer aware, sie sind also wirklich besonders. Und wir können das von ihnen lernen, also nicht berechnend zu sein, sondern mit all unseren Sinnen in der Gegenwart zu sein und aufmerksam. Und ja, und da haben sie irgendwie einen Fuß noch im Himmel, das sagen ja die Indianer auch. Die Kinder haben noch einen Fuß im Himmel und den sollten wir uns alle bewahren. Wir sollten alle den Kontakt zum Himmel aufrechterhalten. Und mir helfen diese Kinder dabei. Sie machen mich glücklich.
Vielen Dank, Frau Dr. Manske, für diese Lebenshilfe zum Thema Behinderte Kinder gibt es nicht anlässlich der Woche für das Leben, die jugendliche, junge Menschen mit Behinderung im Blick hat, ganz besonders im Zentrum. Vielen herzlichen Dank. Die Nummer vom Hörerservice gebe ich Ihnen noch weiter, liebe Hörerinnen und Hörer, denn da ist auch dann der Kontakt zum Christel-Manske-Institut zu ihrer Praxis zu bekommen, aber auch eben der Hinweis auf einige ihrer vielen Bücher zum Thema. Die Nummer ist die 08328 921 110. Noch einmal 08328 921 110. Oder Sie gucken ins Internet unter horeb.org und dann ins Programm von heute, dann auf den Infoknopf neben der Sendung Lebenshilfe von heute. Vielen Dank, Frau Dr. Manske. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Energie und Kraft, dass Sie weiter mit so viel Schwung dabei bleiben bei diesem Thema. Dankeschön, dass Sie bei uns dabei waren.
Ja, gut. Auf Wiedersehen. Alles Gute.
Mein Name ist Gabi Fröhlich und ich verabschiede mich für alles Gute, gottesreichen Segen. Bleiben Sie gerne dabei hier bei Radio Horeb.